bisschen vor Richter, das ist eigentlich ein Einschub. Eine kleine Zwischenbegebenheit. Hallo. Ich lese uns das ganze 12. Kapitel. Als die Männer von Ephraim versammelten sich und zogen nach Zaphon, sprachen zu Jephtha: Warum bist du gegen die Kinder Ammon in den Streit gezogen und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir zögen? Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen. Jephtha sprach zu ihnen: Ich und mein Haus hatten einen schweren Streit mit den Kindern Ammon, und ich schrie zu euch, aber ihr halft mir nicht aus ihrer Hand. Als ich nun sah, dass bei euch keine Hilfe war, setzte ich mein Leben daran und zog hin wieder die Kinder Ammon, und der Herr gab sie in meine Hand. Warum kommt ihr heute zu mir herauf, um gegen mich zu streiten? Und Jephtha versammelte alle Männer von Gilead und stritt gegen Ephraim. Die Männer von Gilead schlugen Ephraim, weil sie gesagt hatten, ihr seid ephraimitische Flüchtlinge. Gilead liegt zwischen Ephraim und Manasse. Die Gileaditer besetzten die Pforte des Jordan vor Ephraim. Wenn nun die flüchtenden Ephraimiter sprachen, lass mich hinübergehen, so sprachen die Männer von Gilead, bist du ein Ephraimiter? Wenn er dann antwortete, nein, so sprachen sie zu ihm, sage doch Schibolet. Sagte er so dann Zibolet, weil er es nicht recht aussprechen konnte, so fingen sie ihn und töteten ihn an der Pforte des Jordan, sodass zu der Zeit von Ephraim 42.000 fielen. Jephtha berichtet Israel 6 Jahre lang. Dann starb Jephtha, der Gileaditer, und wurde begraben in einer der Städte Gileads. Nach ihm richtete Ibzan von Bethlehem das Volk Israel. Er hatte 30 Söhne und entließ 30 Töchter aus seinem Haus und nahm seinen Söhnen 30 Töchter von auswärts und richtete Israel 7 Jahre lang. Danach starb Ibzan und wurde zu Bethlehem begraben. Nach ihm richtete Elon, ein Zebuloniter, das Volk Israel. Der richtete Israel 10 Jahre lang, und Elon, der Zebuloniter, starb und wurde begraben zu Ayalon im Lande Zebulon. Nach ihm richtete Abdon, der Sohn Hillels, ein Piratontiter, das Volk Israel. Der hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eselfüllen ritten. Der richtete Israel 8 Jahre lang. Danach starb Abdon, der Sohn Hillels, der Piratontiter, und wurde begraben zu Piraton im Lande Ephraim auf dem Gebirge der Amalekiter. Seltsame Begebenheit, dieses Kapitel. Ja. Es ist wie ein Einschub. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es überhaupt extra rausgreifen soll oder einfach anhängen. Aber ich glaube, es ist wichtig, es rauszugreifen. Und zwar, wir sehen ja das Problem, dass das Volk Israel, nachdem es das verheißene Land erobert hat, wir denken alle zurück an Josua, erster Teil, Sieg über Sünde, zweiter Teil, das klassische Leben eines Gläubigen, der zweite Teil, Einnahme des verheißenen Landes. Das ist der Prozess, der sich bei jedem Gläubigen, wenn er wahrhaft wiedergeboren ist, abspielt. Er bekommt zuerst Sieg über Sünde, er beginnt ein geistliches Leben zu führen, und dann irgendwann kommt die Kippe. Das war in der Mitte vom Josua, dann geht es zu der Berufung, dann geht es letztendlich danach, Gott zu dienen. In der Anfangszeit des Gläubigseins dreht sich alles um Sünde. Da dreht sich alles dort um Sieg über Sünde zu haben, sich abzusondern. Da ist für die Gläubigen eigentlich kein anderes Thema relevant. Aber dann, wenn man erwachsen wird, wenn man reif in Christus wird, wenn man dann den Überblick bekommt, Sieg hat in seinem persönlichen Leben, dann geht es zur Berufung. Dann geht es letztendlich darum, Gott zu dienen. Und wenn man das dann sieht, dann mit Richter setzt dann das ein, was sich auch im Leben eines jeden Gläubigen abspielt, und zwar, das ist der Abwehrkampf. Das heißt, so wie es in der Sendschreibe geschrieben steht, halte, was du hast. Das ist nämlich das Problem. Das heißt, es ist normal, dass wenn man auch in der Blüte des geistlichen Lebens steht, dass der Teufel irgendwann an der Schwachstelle, die hat jeder. Jeder hat andere Schwachstellen. Dass er dann angreift und versucht, das verheißene Land systematisch zurückzuholen. Wir haben das ja gesehen im Richter in dramatischer Weise. Es hat mich eigentlich fasziniert, wie brutal das geht. Wie der Teufel beginnt, zum Beispiel Ephraim. Wir hatten heute vom Thema Ephraim schon in Kapitel 1, wie Ephraim die Bewohner des Landes nicht austreibt. Wie Ephraim kleine Kompromisse macht. Wie hier letztendlich durch kleine Kompromisse langsam das Volk herabgewirtschaftet wird geistlich.
Aber das Schlimme ist eben im Geistlichen, dass das nie abrupt geht, dass es nie ein abrupter Abfall gibt, sondern es ist immer ein stufenweiser Abfall. Und dazwischen sehen wir immer, ich habe es in meiner Bibel einfach mit Rot und Blau, wenn ich die durchblätter, schon immer Rot, Blau, Rot, Blau, Rot, Blau. Das heißt, Rot habe ich für Erweckung, Blau für Abfall. Und dann siehst du dauernd, wie das ein Wechselspiel ist. Wie Israel immer wieder von Gott Gnade bekommt, wie letztendlich Buße getan wird, wie sie wieder das Land verteidigt, wie aber im Endeffekt dieser Sauerteig, der drin ist in den Leben dieser Leute, in diesem Volk, wie der langsam aber sicher immer stärker wird. Und dieser Abfall wird immer schlimmer. Das ist ein Normalzustand. Aus dem Grund darf man, wenn einmal etwas im Abfall begriff ist, nichts mehr erwarten. Wenn Gott Buße gibt, dann holt er einzelne raus, aber die Entwicklung ist nie aufzuhalten. Das ist eine typische auch Endzeiterscheinung, dass der Abfall immer schlimmer wird. Wir haben ja gesehen, wie dann auch letztendlich es sich steigert, immer schlimmer wird. Mit der Höhepunkt sicher, Kapitel 9. Wir haben ja den Antichristen gesehen, wie er mit der Gesetzlosigkeit verworben ist, wie er zusammenhängt. Wir haben dann das letzte Mal dieses furchtbare Kapitel behandelt von Jephtha, der seine eigene Tochter tötet. Ja, die Gläubigen sind ja immer halbe Humanisten. Du führst in gläubige Kreise immer Ausleger finden, die in ihre Kommentare schreiben, ja, er hat die gar nicht umgebracht. Natürlich hat er sie umgebracht. Stand der Bibel glasklar, er tat genauso, wie er versprochen hat. Er hat sie umgebracht. Er hat die erstochen, dass sie tot waren, also verbrennt. Also praktisch, nachdem sie tot war. War keine Frage, er hat ein Brandopfer gebracht. Ich habe extra bei Flavius Josephus nachgelesen, die jüdische Altertümer, in diesem alten Werk der Nacherzählung der Bibel, sagt ganz klar, die Juden, es waren Pharisäer zur Zeit Jesu, sagt glasklar, er hat sie umgebracht und verbrannt. Er hat sie umgebracht. Weil da sehen wir, wie weit es kommt. Und jetzt kommt eben das Schreckliche, dieses Katastrophale, wir werden das noch weiter sehen. Im Lauf des Buches Richter passiert Folgendes. Immer weiter schreitet der Abfall fort, aber immer weiter gibt Gott dazwischen kleine Intervalle der Gnade. Und das Interessante ist, selbst die Intervalle der Gnade, die Leute, die er nimmt, ich sag's nochmal, in Jephtha, wir kommen nachher zum Simson, der ist noch schlimmer, selbst die Leute, die er nimmt, werden immer unklarer. Das heißt, Gott hat auch keine Leute mehr, wie er hatte zur Zeit Josuas, die klar standen vor Gott. Gott muss teilweise Erweckung geben durch unklare Leute. Und wer je die Kirchengeschichte studiert hat, der weiß, dass es ein Normalzustand ist. In der Kirchengeschichte ist es immer so abgelaufen, dass selbst durch solche Phasen, ich sag's einmal, wo Erweckung war, die führende Leute teilweise absolut unklare Leute waren. Also ich habe jetzt die Erweckung von Wales gelesen und hat mir das als Manuskript gegeben, um es zu kontrollieren. Man sagt immer, die Erweckung von Wales war gesund und die Pfingstbewegung hat sie kaputt gemacht. Das stimmt einfach nicht. Die war schon in sich, war die krankhaft. Da war der Wurm schon drin, es war wie die führende Leute, ein Ivan Roberts war geistlich, das war krankhaft schon zu der Zeit. Und die Frau, die Jessie Bell Lewis, wenn man die mal sieht, die Bücher, es war genauso schlimm. Es war so schlimm wie das, was sich dann in der Pfingstbewegung abgespielt hat, war so schlimm, was sich bei Toronto abgespielt hat. Es war alles da. Nicht so ganz krass, aber es war da. Und das ist das Problem. Wir sehen das ja auch beim Jephtha. Obwohl Gott Erweckung gibt durch Jephtha, ist es ein durch und durch problematischer Mann. Wir haben ja die Gelübde behandelt, dass er Tochter umbringt. Was entgegen jedes Verbots der Bibel ist. Die Bibel verbietet es ausdrücklich, solche Dinge zu tun. Und trotzdem passiert es. Was jetzt wieder ganz interessant ist im Buch Richter. Dieser Abfall geht nie so. Es wird auch bei uns in der Endzeit nie so gehen. Das geht immer so. Stufenweise. Da kommt immer wieder eine Phase der Normalität, dass du als Gläubiger glaubst, ist alles in Ordnung. Und genau das ist jetzt wieder, was wir jetzt haben. Wir haben hier Ephraim, wir werden nachher sehen, wir haben hier diese Richter Ibzan. Und wenn ich das liest, muss ich sagen, ganz normale, geistlich gesegnete Vorgänge. Wir sehen das nur in der Symbolik. Ist alles da. Aber in Wirklichkeit ist der Wurm tief drin, in diesem Volk. Es wird immer schlimmer. Es kommt dann tatsächlich Simson. Und Simson ist eigentlich der letzte Vertreter des verdeckten Abfalls. Der letzte Vertreter eines fleischlich gesinnten und trotzdem von Gott benutzten Menschen. Und dann kommt der Radikalabfall. Dann kommt Micha und sein Bilderdienst, übrigens auch im Gebirge Ephraim, das ist dann eine Parallele. Und dann siehst du, dann geht's in den Radikalabfall. Dann bricht das, was in Kapitel 1 gelegt wurde, was dort gesät wurde, bricht jetzt aus. Es kommt die Ernte. Katastrophe. Und jetzt dazwischen fast ein friedliches Kapitel. Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt. Fast ein friedliches Kapitel. Aber ich möchte hier zwei Dinge rausgreifen, in zwei Teilen. Ich möchte im ersten Teil Ephraim nochmals herausgreifen, weil Ephraim ja hieß sich hier letztendlich mit unserem Jephtha anlegt. Und ich möchte Ephraim einmal zeigen. An Ephraim siehst du den klassischen geistlich unmündiger, unreifer, verderbter, letztendlich, ich sag's einmal, vom Wissen her sogar gar nicht schlecht stehender Gläubige, der aber geistlich nichts gelernt hat. Und der dann in der Nichterweckungszeit, in der Abfallszeit, in der Regel Blüte entwickelt. Der entwickelt Blüte, der kommt ins Ruder, der kommt da auf Macht, der wird dann strahlend dastehen in diesen Zwischenzeiten, wo Ruhe ist. Geht's aber wieder zum Streit, kippt er wieder um. Ich möchte Ephraim betrachten und dann im zweiten Teil einfach kurz noch von Vers 8 diese Retter, um einfach zu zeigen, wie Gott hier ganz normale Entwicklungen gibt und dann sicher Symbolik, was die hat. Es waren ganz unscheinbare Leute, aber Gott gibt es oft auch in solchen Phasen, ganz durch ganz unscheinbare Leute einfach Ruhe und Friede seinem Volk. Aber wenn man jetzt hier zu Ephraim geht, es ist hochinteressant, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Also wenn er hier zum Beispiel Richter 12, euch herguckt, als die Männer von Ephraim sich versammelten, zogen sie nach Zaphon und sprachen zu Jephtha: Warum bist du wieder die Kinder Ammon in den Streik gezogen und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir zögen? Das hört sich doch geistlich an. Wir wären bereit gewesen zu kämpfen, warum bist du nicht gekommen? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, habt ihr Kapitel 8 angesehen. Kapitel 8, einfach der Beginn von Kapitel 8. Und zwar, da hast du genau das Gleiche. Das ist der gleiche Vorgang, das gleiche Volk. Dort heißt es, aber die Männer von Ephraim sprachen zu ihm, in dem Fall Gideon: Warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht riefst, als du gegen die Midianiter in den Streit zogest? Und da hast du jetzt eine typische Sorte von Gläubiger, die letztendlich das tut, was die Bibel verbietet, nämlich mehr von sich hält, als sie zu halten hat. Und die sich dauernd in Dinge einmischt, die sie eigentlich nichts angeht. Das ist ein typischer Charakterzug des Fleisches. Und da hast du in Ephraim, ich sag's nochmal so, ein klassischer Vertreter dieser Richtung. Das heißt, er mischt sich hier ein, er mischt sich in Acht, er kommt immer und sagt: Wenn's doch gegolten hätte, warum hast du mich nicht geholt? Warum habt ihr mich nicht um Rat gefragt? Das ist der typisch Fleischliche, der dauernd, sagen wir mal, ein großes Mundwerk hat, sich nichts dahinter. Ephraim hier, man sieht hier, wie Fleisch wirkt. Das ist brutal. Wenn ihr mal Ephraim anguckt, wisst ihr, wer Ephraim ist? Er ist nicht dann der Stamm des Antichristen, der bösartige Stamm. Er ist keiner von den unecht Geborenen, er ist nicht vor der Magd geboren, er gehört zu den Wohlgeborenen Israels, er ist ein Sohn Josefs, er ist einer der erwählten Stämme. Ephraim und Manasse, die Kinder Josefs, die hoch wohlgeborenen Stämme, die eine unwahrscheinliche Segenslinie letztendlich hier vertretet. In Wirklichkeit ist es so, wenn man jetzt Richter 1 anguckt, dort man hat sie bereits zu Kompromissen. Was bleibt denn übrig von dieser Berufung, von dieser Begabung? Und Geschwister, das ist ja etwas ganz Gefährliches. Die Berufung und die Begabung sagt gar nichts, wenn jemand nicht klar läuft. Dann wird sogar gefährlich. Und das ist bei Ephraim genau den Fall. Ich laufe nicht klar. Also hochgradige Berufung von Gott her. Eine Segensspur, aber sie laufen nicht. Und natürlich, wenn man es hier mal näher anguckt, sie sind typisch fleischlich gesinnte Gläubige. Ephraim bedeutet doppelte Fruchtbarkeit. Das heißt, sie müsste da eigentlich Galater 5, 22 die Früchte, oder die Frucht, nicht Früchte, die Frucht des Fleisches müsste sie entwickeln. Wenn du das anguckst, du musst sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Du hast Äußerungen des Fleisches. Nachdem der Kampf rum ist, wird hinterher lamentiert und wird dann, wie oft habe ich das erlebt, wenn es zum Kampf geht, das ist aber tröstlich für die Gemeinde Jesu. Das ist nicht nur so in der Gemeinde, das ist auch in der Welt so. Das ist immer so. Wenn es gilt, ist keiner da. Wenn es dann letztendlich vorbei ist, dann sind alle da. Das ist im Geschäft auch so. Das kenne ich auch. Hinterher hat alle ein großes Mundwerk, aber wenn es gilt, dann musst du suchen mit der Lupe. Stammreich Gottes aussuchen. Und hier dieser Ephraim ist ein klassischer Vertreter dieser Ecke. Und er sagt hier, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wo war der treu, der Ephraim? Nirgends. Wo ist er hier, der mit Liebe, mit Freude, mit Friede, mit Langmut, mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Treue seinem Mitbruder, in dem Fall einem Jephtha, geholfen hat? Nix ist. Er lässt ihn jämmerlich im Stich und hinterher geht er sogar so weit, dass er sagt, ich will die umbringen. Und das ist das, was ich mir jetzt erst einmal erlebt habe. Ich habe mal selbstsorgerlich erlebt, da ist ein Mann gewesen, der zu seiner Frau gesagt hat, ich bringe dich um, und eine Minute später hat er gesagt, wie freue ich mich, dass der Herr wiederkommt. Auf solche Dinge werde er dir treffen im Reich Gottes. Das ist schon Ephraim, rein rassig. Das ist immer die Frage, ob die überhaupt wieder geboren sind, ob die gerettet sind, das ist die Frage. Aber etwas ist ganz sicher, dieser Ephraim, der doppelte Fruchtbarkeit normal hervorbringen müsste von seinem Namen her, von seiner Berufung als Sohn Josefs. Wir haben ja studiert, was Ephraim heißt, was es von gesegneter Stamm ist, der die Früchte letztendlich, die Gott gibt, bringen musste. Einmal haben wir so in Galater 5, jetzt hören wir mal in Epheser 5, Vers 9. Wenn man das sieht, dann stellt man erschreckend fest, dass dieser Stamm genau das Gegenteil hat. Das krasse Gegenteil. Und es heißt hier, wo es heißt, ihr wart einst Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts besteht nämlich in einer Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Gütigkeit. Ist es Gütigkeit, so jemand zu sagen, ich bring dich um, zum Beispiel, wenn du mich nicht geholt hast. Das ist, da steckt was ganz anderes drin. Da ist eigene Ehre drin, nachdem der Kampf vorbei ist. Und jetzt treffen wir auf klassischste fleischliche Ansätze. Und der kompromissischen Richter 1,29 passiert. Dort haben sie nicht ausgetrieben. Dort ist passiert, ist nicht dort passiert, in Kapitel 12. Also die Wurzel ist gelegt in Vers 29 von Kapitel 1. Auch Ephraim vertrieb die Kananiter nicht, die zu Geser wohnten, sondern die Kananiter blieben in Geser unter ihnen. Und das ist es. Man lässt Dinge übrig, geistlich, oder von seinem alten Leben, lässt Dinge, die nicht gut sind, auch geistlich laufen. Und es ist etwas Furchtbares, wenn man etwas laufen lässt, das zum Sauerteig zur Sünde gehört, dann reift es aus. Und das ist das, was du lernst hier letztendlich am Richter. Wenn du Richter studierst, dann siehst du, das, was wurzelmäßig gelegt wurde, kommt später zur Ausreifung. Ganz krass werden wir es treffen bei Benjamin. Das ist dann ganz, ganz, ganz brutal. Und hier siehst du Ephraim. Er hat seine Berufung nicht angetreten, er hat letztendlich das, was Gott von ihm wollte, diese doppelte Fruchtbarkeit, hat er nicht ausgelebt, sondern er hat Kompromisse gemacht. Er ist in eine Schiene reingefallen, wo es dann letztendlich zum geteilten Herz kam, wo es letztendlich zum Kompromiss kam, wo das Ende vom Lieb, das hast du hier. Und dann hat er natürlich eine Charaktereigenschaft, das Richter 8,1, dass er sich dauernd in fremde Dinge einmischt. Das ist geistlich etwas ganz Gefährliches. Ich denke, hier muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt Leute, die mischen sich ein aus dem Übereifer. Es gibt Leute, die mischen sich ein, wo es nichts angeht, letztendlich aus eigener Ehre. Und dann gibt es Leute, sagt der Paulus, die mischen sich ein letztendlich, weil sie Schaden anrichten wollen. Jemand ärgern wollen. Es gibt alles im Reich Gottes. Aber hier in Sprüche 26, Vers 17 steht, wenn man einen Hund hat, dann versteht man, was das heißt. Es packt einen vorbeilaufenden Hund bei den Ohren, wer sich in einen Streit mischt, der ihn nichts angeht. Lass mal einen Hund, wenn er vorbeilauft, lernt ihm mal die Ohren, was dann passiert. Der Mann was ganz einfaches, der schnappt, Entschuldigung normal. Und genau das gleiche wird passieren, wenn man sich einmischt, wenn es einem nichts angeht, geistlich, dann kriegt man eine ab. Das ist ganz normal. Dann wird man entweder von der Sünde selber geschädigt, oder man macht sich Feindschaften und Dinge, die einfach letztendlich keinen Wert haben. Und zwar, es geht einfach bei diesem ganzen Ephraim, geht es letztendlich darum, diese Einmischerei, die zu seinem Charakter gehört hat, ist eine typische Frucht des Fleisches. Und da kommen wir zu einem ganz üblen Thema. Und ich hab relativ viele Gegner. Die habe ich aus drei Gründen. Einmal bin ich selber schuld, wenn man in der Dummheit was macht, wo man vielleicht übers Ziel rausgeht, dann holt man sich auch Gegner. Das muss man einfach tragen, das gehört auch dazu. Aber es gibt zwei Punkte, zwei Lehrpunkte, wo die Gläubige fast durchdreht. Ist vielleicht auch vier, aber zwei sind ganz krass und da gehört dazu. Zum Beispiel, wenn du konsequent lehrst, dass nach Berufung geht und nicht nach Begabung.
dass noch Berufung geht und nicht noch Anseher der Person. Es gibt noch das zwei oder drei Zeuge Mund, Unverlierbarkeit, das halt solche Dinge, wo die Gläubigen sich dann aufregen. Aber das ist ein ganz typischer Punkt. Wenn man konsequent lehrt, dass es nach Berufung geht, dann machst du dir Feinde. Und das siehst du hier bei Ephraim. Hätte Ephraim seine Berufung angedreht und wäre nach seiner Berufung gegangen, dann hätte es doppelte Fruchtbarkeit gebracht und hätte sein Bereich gearbeitet. Stattdessen hat er nicht in seinem Bereich gearbeitet, sondern hat im Fleisch das getan, was berufen war. Sie wollte hier mitkämpfen, obwohl letztendlich, wo es darum galt, war sie sogar feige. Und das ist vorher auch bei Gideon, wollte ja Gott gar nicht, dass sie mitkämpft. Das war gar nicht ihre Berufung. Das ist was Typisches. Und ich denke einfach, das ist auch ein Zeichen der Endzeit, weil es ein Zeichen des Fleisches ist. Und je weiter du in der Endzeit fortschreitest, je mehr triffst du auf diese menschliche Linie. Diese menschliche Linie ist irdisch, seelisch, dämonisch, wie es im Jakobus geschrieben steht. Diese Linie, wo es nach menschlicher Fähigkeiten geht und nicht mehr nach geistlicher. Es ist immer schwer, wenn du selber Betroffener bist im Reich Gottes. Aber du musst hinstehen, musst es abwehren. Und zwar, du musst es einfach nochmal sehen. Ich möchte es nochmal betonen. Das war hier bei Ephraim passiert, das kann in der Gemeinde Jesu ruckzuck passieren. Das war in 1. Korinther 12, Vers 18, steht einfach etwas, und das können wir nicht missachten. Dort steht glasklar geschrieben, Gott hat die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so am Leib gesetzt, wie er gewollt hat. Das heißt, Gott setzt dir, nicht wir. Und das, was Gott setzt, das hat der Gläubige zu akzeptieren. Weißt du, das ist so ätzend, wenn du dich mit dem dauernd rumschlagen musst. Ich sag's einmal hart, ich treffe relativ oft auf das. Die Leute kommen zu mir und sagen, du bist uns zu dominant, das heißt mir völlig egal. Solange du jetzt sagst, ich bin fleischlich, ist mir das wurscht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Gott etwas setzt, dann hat er es halt gesetzt. Entschuldigung, bin ich Gott, dass ich ihm wehren könnte? Wenn Gott etwas gibt, dann gibt er es halt. Und da kommt immer die menschliche Linie, die dann rummägelt und rumpurbelt. Ja, und könnte oder nicht, und menschlich und überhaupt. Das ist genau wie bei Ephraim. Gott setzt am Leib des Christus. Und ich habe nun mal als Gläubiger die absolute Verpflichtung, meine Rolle am Leib des Christus, meinen Platz festzustellen. Und wenn Gläubige zu faul sind, das festzustellen und nicht Manns genug sind oder Frau genug sind, ihre Berufung anzutreten und nicht konsequent in Herzensdemut das, was ihnen Gott gegeben hat, ausleben, ja, Entschuldigung, ich kann es nicht heben. Aber sollen wir wegen dem dann Ephraim Recht geben? Das heißt, genau diesen Kampf. Römer 12, 3, das Maß des Glaubens. Es gibt Leute, die haben ein Maß des Glaubens, das muss ausleben. Und da gibt es Leute, die haben ein kleines Maß des Glaubens, da will Gott nicht mehr, als dass sie ihr kleines Maß ausleben. Haben manche ein großes Maß des Glaubens, die sollen gefälligst ihr großes ausleben. Und dann 2. Korinther 10, 13, Gott gibt da das Arbeitsgebiet, da fällt noch eine Stelle, müssen wir eine 18 dazu nennen. Und zwar muss das einfach nochmal, ich lese nochmal die zwei Stellen. Das ist mir so wichtig bei Ephraim. Ephraim ist ein typischer Vertreter der menschlich denkenden Linie. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern dem, der Herr empfiehlt. Wer beruft? Der Herr. Wer empfiehlt? Der Herr. Ich habe das vorher gelesen, sonst hätte ich es reingeschrieben. Ich lese gerade Samuel in der Stille Zeit. 1. Samuel 3, 20. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel beglaubigt war als ein Prophet des Herrn. Was hat der Samuel dazu getan? Lässt du mal? Gar nichts. Das ergab sich also. Gott gab es so. Da hast du als Mensch nichts mehr zu sagen. Das hast du akzeptiere. Es ist einfach so. Und ich habe das auch gelernt. Wer bist du, dass du Gott wehren willst, wenn er irgendwas macht? Wenn Gott irgendwo Erweckung gibt, wo wir es gar nicht erwartet, wir wollen jetzt gern links und Gott gibt es rechts, ja, was soll ich machen? Soll ich Gott wehren und sage, ich hätte gern rechts oder andersrum? Gott sucht sich Menschen raus, begabt sie und bestätigt sie, ja, habe ich zu Gott zu sagen, du darfst die nicht nehmen. Bis zu mir kommen die Leute, ich erzähle es einfach mal ganz praktisch. Zu mir kommen die Leute und sagen, warum darf der Bruder nicht predigen? Das heißt, weil er keine Berufung hat. Das ist doch nicht schlimm, sagt zu mir wörtlich ein Prediger. Der akademische Krater, der Theologie, sagt er zu mir, das ist doch gar nicht schlimm. Das sage ich, warum ist das nicht schlimm? Sagt er, das bringen wir ihm einfach bei.
Ja.
Wörtlich. Soll man vorstellen. Ich habe Friedrich abblitzen lassen, aber ich habe gesagt, komm, fort, hör auf mit sowas.
Wisst, aber das ist der Trend in der Gemeinde Jesu. Und genauso bedürfnisorientiert. Ich sag's mal hart, wenn ich keine Mitarbeiter habe, dann habe ich keine, fertig. Dann habe ich halt keine. Wenn Gott keine gibt, wenn er Mangel ist, wenn du 10 brauchst, hast du plus 8, dann hast du halt plus 8. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder musst du dann die 8 mehr schaffen, oder du musst deine Arbeit so reduzieren, dass die 8 reicht. Weil das, was Gott gibt, das zählt, und der Rest zählt nicht. Man denkt einfach auch menschlich. Und das siehst du, Ephraim, wenn du menschlich denkst, weißt du, wenn du jetzt rein von der Lehre der Stimme her gehst und du untersuchst ganz gewöhnlich Ephraim, dann musst du sagen, gesegnete Linie, gesegnete Gläubige, die richtige Art, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Aber mit dieser fleischlichen Art, man hat sie alles kaputt. Und das ist was ganz, ganz Bösartiges im Reich Gottes, dass man nämlich durch seine Fleischesart Segenslinie Gottes zerstört. Und das ist etwas Brutales. Römer 8,8, ich denke, es rendiert sich hier nochmal auf das Fleisch einzugehen. Aber wenn er Fleisch sehen wollt, müsst ihr Ephraim studieren. Die aber im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Das heißt, alles, was sich im Fleisch abspielt, gefällt Gott nicht. Das muss man einfach mal nüchtern sehen. Wisst ihr, es ist manchmal schwierig. Also ich bin mal ganz ehrlich, ich habe wieder das Prügel bezogen letzte Woche, wenn ich ehrlich bin, auch schon egal. Jetzt ist es trotzdem. Ich habe also nicht die Absicht, das aufzugeben, die Wahrheit zu sagen und auch ehrlich zu sein. Ich habe wieder Prügel bezogen und mir hat mir wortlich gesagt, warum predigen in den Altstand nicht mehr Brüder als du und der Michael? Ich muss sagen, Entschuldigung, wo sind sie? Soll ich sie aus dem Ärmel schütteln? Soll ich so machen, dass sie kommen? Soll ich unberufene Leute nehmen? Soll ich sie hochzüchten, dass sie es tun? Soll ich, bevor Gott eine Bestätigung gibt, Leute holen? Soll ich das machen? Wollt ihr das von mir? Wieso, so geht es die ganze Zeit. Das ist Ephraim in Reinkultur. Wir dürfen nicht nach dem Fleische letztendlich leben und wir dürfen auch keine Gemeindearbeit nach dem Fleische treiben. Ich habe schon oft gesagt, ich sage es einmal so, ich war schon in meinem Leben stundenlang Gläubige abgewehrt, die mir sehr nahe getreten sind. Nicht nur wegen dem, wegen andere Fragen. Warum haben wir das nicht? Warum haben wir jenes nicht? Warum haben wir das nicht? Warum jenes nicht? Das ist eine Entschuldigung, wenn wir es nicht haben. Verwehr ich dich? Verwehrst du doch nicht, sondern Gott verwehrt. Wer bin ich, dass ich zu Gott sage, warum verwehrst du das? Und statt dass ihr dorthin geht, wo es ausgelöst wird, nämlich zu Gott und ihn bestürmt, kommen sie zu mir, was völlig sinnlos ist, weil ich kann es auch nicht herbeiziehen. Oh. Ist aber das ist typisch. Sie gehen zu Jephtha und sagen, warum hast du uns nicht geholt? Das ist typisch. Lass mich einfach mal ganz ehrlich sein. Es ist Unsinn. Tiefste, gerade Unsinn. Ich habe seit Jahren erkannt, dass alles, was sich in der Gemeinde abspielt, alles, was sich in Berufung abspielt, alles, was sich letztendlich ereignet, das sei zwischen dem Einzelnen und Gott ist und nicht zwischen dem Einzelnen und dem Menschen. Es geht immer über Gott. David hat das erkannt. Als der Simei Steine geworfen hat und sie wollten die Köpfe, hat er gesagt, halt. Es könnte ja sein, Gott hat zum Simei gesagt, wirf Steine. Und ich bin sogar überzeugt, dass Gott zum Simei gesagt hat, wirf Steine. Er sagt, vielleicht hat ihm der Herr das geheißen, um mich zu demütigen. Das gibt es ja auch. Und hier muss man einfach lernen, ich sage es nochmal ganz vorsichtig, Fleisch preiszugeben. Sich zu demütigen, unterzuordnen und zum Beispiel auch zu sagen, Herr, wenn du uns etwas nicht gibst, dann sind wir traurig, dass wir es nicht haben. Wir kämpfen auch darum, wir beten auch darum, aber wir haben es nicht. Wir demütigen uns, wenn wir es nicht haben, aber wir führen es nicht fleischlich herbei. Das ist der entscheidende Unterschied bei der ganzen Sache. Wir zetteln es nicht fleischlich an, weil das, was im Fleisch geschieht, Gott nicht will. Das müssen wir einfach mal ganz hart sagen. Im Gegenteil, Gott will es nicht nur nicht, sondern Jeremia 17, Vers 5. Ich muss mir vorstellen, was hier steht. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Es liegt sogar ein Fluch auf dieser fleischlichen Art. Diese fleischliche Art ist ein Fluch in gewisser Weise. Und wir müssen lernen, dass Gott das Fleisch nicht gefällt und dass Gott diesen Fluchbereich nicht will. Dann Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Der wird sein, wie ein Baum gepflanzt in Wasserbächen. Geschwister, ich erzähle es einfach mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wer die Kassette hört. Wahrscheinlich gibt es wieder Schläge. Aber guckt mal her. In Nürtingen, was dort passiert ist, das müssen wir einfach mal ganz hart sagen. Es gab eine Phase, da bin ich Tag und Nacht bedrängt worden, ich sag's einmal, eine Gemeinde zu installieren. Es geht nicht. Es ging nicht. Überleg dir mal, was passiert ist im letzten Jahr in Nürtingen, wenn du dort zu dem Zeitpunkt, wo alle eine Gemeinde wollten, wenn wir nachgegeben hätten, hätte eine Gemeinde installiert, was passiert, und hätte Katastrophen bekommen, unendlichen Ausmaßes. Sondern musst du warten können, bis Gott neue, es gibt Gott neue Aufbrüche in Nürtingen. Jetzt siehst du plötzlich auch vom Geistlichen her, jetzt ist es scheiße, jetzt spürst du auch, jetzt kriegst du auch das Zeugnis von den Beteiligten, von den Brüdern, wo sagen, jetzt scheint Aufbruch zu geschehen. Aber damals, absolut tödlich. Dass du richtig verstehst, ich habe das menschlich voll verstanden, ich stehe da voll dahinter. Ich stehe auch hinter den Leuten, die zu mir kommen und sagen, warum nur so ein kleines Segment, das hier arbeitet, warum keine Mitarbeiter. Ich verstehe die Leute, ich treffe nicht die Gläubiger, sondern muss nur sagen, es ist so. Und ich habe es von Gott her zu akzeptieren. Wenn Gott keine Erweckung gibt, dann gibt es keine. Wenn Gott keine Erweckung gibt, dann kannst du 100 Jahre evangelisieren. Es kommt nicht einer richtig zum Glauben. Kannst du machen, was du willst. Soll ich dann aufhören? Die Bibel sagt, du musst trotzdem. Du kannst jahrelang predigen, du kannst dir den Mund fusselig reden und deine Berufung ausüben und den Leuten geistliche Prinzipien beibringen. Ist mir auch schon so gegangen. Und nach 10 Jahren merkst du nichts begriffen. Was machst du denn? Hörst du dann auf? Nee, ist eine Sache zwischen mir und Gott. Willst du, dass ich es weiter tue? Wenn ja, dann weiter. Sie mögen hören oder es bleiben lassen. Das ist die Haltung. Wir müssen arbeiten in unserer Berufung, an unserem Platz, am Leib Christi, egal wie der Erfolg ist, und das ist entscheidend. Da darf man nicht menschlich denken, und Ephraim denkt menschlich. Vollkommen menschlich. Und da kommt natürlich das Zweite, sie, nachdem der Sieg vorhanden ist, möchte sie auch dabei sein, das ist schon menschliche Regung. Jesaja 48, Vers 10, ich denke, es ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Sieh, ich habe dich geläutert, aber nicht als Silber, ich habe dich geprüft im Ofen des Elends, um meinetwillen tue ich's, denn wir wurde sonst gelästert, und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Geschwister, es ist etwas Wichtiges. Um das Fleisch zu dämpfen, lässt es Gott manchmal zu, dass wir in den Ofen des Elends kommen, dass halt nicht glatt geht, dass schief geht. Auch Gemeinde. Das lässt Gott zu. Um seine Ehre zu wahren. Er weiß genau, wie hochmütig der Mensch ist. Er würde sein Fleisch Gott die Ehre stehlen. Aus dem Grund dämpft er ihn gezielt. Holt ihn runter vom Horus. Mit dem musst du rechnen in der Gemeindearbeit. Wisst ihr, dieses blöde, Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage, dieses blöde amerikanische Erfolgsdenken. Wenn mir jemand anruft und sagt, wie viele Stühle habt ihr noch frei, ist der letzte Platz besetzt, dann geht's da als gesegnet. Das heißt, sagt überhaupt nichts. Sondern für mich entscheidend, wer sitzt auf den Stühle drauf? Was für Leute sitzen da drauf? Sitzen da geistlich klar stehende Leute drauf? Dann Amen. Sitzen da aber keine klar stehende Leute drauf, dann ist mir das völlig egal, ob 5 oder 500. Das hat nämlich sowieso keinen Wert mehr. Und das ist es, was man lernen muss. Dass Gott auch manchmal Fehlentwicklungen, dass Gott auch manchmal Dinge, wo man durch die Wüste, durch die Durststrecke geht, zulässt, um zu läutern. Das ist einfach Tatsache. Weil Gott seine Ehre keinem anderen gibt. Und was hier ist, das was man bei denen ja sah, reinrassig war, Eifersucht, Neid. Das ist auch immer ein typisches Zeichen vom Fleisch. Jakobus 3, 14. Habt ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben stammt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Das ist immer das Gleiche. Eifersucht ist, was heißt. Also, ich möchte es nicht vereinfachen. Aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, spielt sich jede Sünde, jede, wie die Sünde des Teufels sei Abfall ab.
Du kannst hingehen, wo du willst. Wenn du auf Sünde triffst, hast du irgendwo letztendlich im tiefsten Herzen diese Form der Unzufriedenheit. Leid, Eifersucht, Unzufriedenheit, letztendlich, da man nicht sich bewusst ist, es ist alles Zeit zwischen mir und Gott, so bin ich unzufrieden mit Gott. Ich habe den gleichen Kampf gekämpft, nur als Episode. Das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz. Ist aber genau das Gleiche. Ich habe vor einer Zeit, auch bei der Schachter-Revision, habe ich den Brüdern erklärt, ich lehne jede theologische Formel ab. Es kommt in diese Bibel keine theologische Formel rein. Fußnote. Da war die Brüder entsetzt. Da habe ich ihnen erklärt und gesagt, Brüder, wenn das, was hier in der Bibel steht, nicht ausreicht, glaubt ihr im Ernst, dass ihr Gott verbessern müsst, dass ich, um Wort zu verkündigen, um geistliche Geheimnisse zu erklären, nur eine einzige theologische Formulierung erfinden muss und dann letztendlich Gott nachhelfen muss. Wenn das der Fall wäre, dann hätte Gott die Bibel nicht perfekt geschrieben. Dann hätte er darauf gewartet, dass wir kommen und ihm nachhelfen. So weit kommst du nämlich mit dem Fleisch. Das ist Ephraim. Immer der gleiche Gedanke. Wir müssen Gott etwas nachhelfen. Wir haben keine Erweckung, lass uns nachhelfen. Wir haben keine Brüder, lass uns nachhelfen. Wir haben keine Mitarbeiter, lass uns nachhelfen. Wir haben nicht die biblische Ausdrücke der Bibel, die wir gern hätten. Lass uns nachhelfen. Schauen wir es gleich. Könnt ihr anfangen, von links außen bis rechts außen in der Gemeinde Jesu. Ihr trefft immer auf dieses Phänomen. Ihr trefft immer auf Ephraim. Das ist immer dasselbe. Es geht immer letztendlich auch um eigene Ehre. Jetzt kommt was. Das ist brutal, ist aber so. Johannes 5, 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet und die Ehre vom alleinigen Gott nicht zu? Das ist immer ein Zeichen von Unglaube. Das ist immer ein Zeichen von Unglaube. Da kommt halt das, was in Jeremia 17 geschrieben steht, dort wo es um den Fluch geht, dort erklärt er ja, wo das herkommt, dieser Hang nach dem Fleisch. Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Das Herz des Menschen ist einfach verdorben. Ist unmöglich. Ich lese gerade viel Altes Testament gezwungenermaßen, weil ich jetzt gerade eine neue Bibel habe, wo ich das Alte Testament durchlesen muss. Dann habe ich zwei andere Bibeln, wo ich auch das Alte Testament durchlesen muss. Und dann muss ich nur Schlachter aus dem Alten Testament korrigieren. Von daher bin ich gerade absolut überproportional im Alten Testament. Was mir auffällt, wie bei Israel immer diese Gesinnung, die jetzt hier bei Ephraim war, vorherrscht. Wie es immer zum Crash, zum Elend kommt durch diese Fleischesgesinnung. Das ist brutal. Und was dann für mich auch noch dramatisch ist, wenn so eine Haltung sich breit macht, dann kommt auch das, was hier in Vers letztendlich 2 geschrieben steht, beziehungsweise in Vers 1 noch, dann kommt Versager auf beide Seiten in der Regel und sie geht dann so weit, dass sie sagt, im Prinzip würden wir dich am liebsten umbringen. Das ist ja Vers 1 noch, Ende. Würde dich am liebsten umbringen. Und dann kommt ein Bruder zwischen in der Gemeinde. Da geht es aneinander. Das ist normal. Das ist absolut normal. Da geht man aneinander. Wo das Fleisch herrscht, ist immer Streit. Jakobus 3. Immer Streit. Eifersüchtelei, Neid. Und da geht man aneinander. Da kommt Verleumdung. Das alles kommt aus der gleichen Haltung, dass man nicht erkennt, ist eine Sache zwischen mir und Gott. Ist immer eine Sache zwischen mir und Gott. Und zwischen mir gar niemand. Das ist das Problem. Sobald man sagt, das ist mein Problem, meine Sache, das ist mein Kampf, meine Ehre, letztendlich meine Berufung, in Anführungszeichen, dann muss man sagen, wer bist du, ein Werkzeug? Das ist gar nichts. Galater 5, 15. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also man könnte es genauso dort sagen, dass ihr euch nicht gegenseitig aufpresst. Und das ist nämlich das Problem. Dann fängt man halt zu beißen. Und ich muss einfach sagen, das möchte ich nochmal betonen, was hätte Ephraim tun sollen? Was hätte Ephraim machen sollen mit Jephthah? Eigentlich 1. Petrus 5, 5. Gleicherweise ihr Jüngeren seid untertan den Ältesten, umschürzet euch gegenseitig mit der Demut. Sie hätte sich in Demut umschürzen sollen und sagen sollen, Jephthah, der Herr hat durch dich Sieg gegeben. Amen. Das wär's gewesen. Amen. Wisst ihr, Da kommt auch das krankhafte, dieser krankhafte Drang, sich zu projizieren. Der hat auch manchmal ganz üble Früchte, dass man nämlich dann Erfolgsdenken sucht, dass man dann unbedingt dafür sorgen will, dass jemand zum Glauben kommt. Ich möchte das alles nicht auf dem Gewissen haben. Ich hab Kollegen gehabt, Kolleginnen. Die saßen vor mir. Ich hätte nur noch einen Satz sagen dürfen und sie hätte die Übergabegebet gesprochen. Problemlos. Ich habe genau gewusst, dass es eine falsche Bekehrung gewesen wäre. Da müssen wir keusch werden. Da müssen wir sagen, keusch, züchtig, vorsichtig, zurückhaltend und schütze dich gegenseitig mit der Demut. Wenn der Herr gibt, Amen. Wenn er nicht gibt, auch Amen. Wir wollten da Evangelisation machen. Im Prinzip müsste, ja, eigentlich müsste ich gerade laufen, denke ich, vom Termin her. Man hätte jetzt eigentlich Evangelisation gehabt mit Wolfgang Bühne. Der konnte nicht. Dann muss man sagen, Amen. Da geht's halt nicht. Da war es nicht der Wille Gottes, dass jetzt Evangelisation ist. Dann machen wir halt das nächste Mal. Wisst ihr, das Problem ist einfach, dieses menschliche Denken einfach zu tun. Und dann, wenn man Evangelisation macht, ja, was ist, wenn eine Evangelisationswoche rum ist und es hat sich keiner bekehrt, das hat er mir auch schon. Keiner, dann merkst du immer, wie die Gläubige krampfhaft anfangen. Ja, dort waren ein paar offene und dort und überhaupt vielleicht der. Muss sagen, lasst es doch. Es ist Säen. Man hat ausgesät. Vielleicht ist die Zeit des Säens. Vielleicht will Gott gar nicht ernten bei ihrer Evangelisation. Vielleicht will er nur säen. Lass sie einfach einmal säen. Wenn dann gesät wurde, irgendwann ist die Zeit der Ernte, dann machst du mal Evangelisation und plötzlich bekehren sich 20 Leute. Oder es ist gar keine Evangelisation und plötzlich bekehren sich Leute zur normalen Versammlung reihenweise. Ja, was ist dann? Dann ist Zeit der Ernte. Das ist eine Sache von Gott und nicht von uns. Und da muss man lernen, dieses Menschliche abzulegen. Sich mit Demut zu umschützen. Epheser 4,2, und da gehört dazu, dass man dann letztendlich seinen geistlichen Kampf ganz normal kämpft. Sodass er mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Ist euch denn aufgefallen? Warum geht denn letztendlich Ephraim hin zu Jephthah und sagt, warum hast du mich nicht geholt? Wisst ihr warum? Ganz einfach. Jephthah war vor der Hure geboren. Ephraim war vom verheißenen Volk geboren. Da war ein gewisser Standesdünkel. Der Jephthah war nichts. Aber Gott hat genau das getan, was er ja verheißt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Er hat durch das, was nichts ist vor der Welt, hat er Sieg gegeben. Er hat durch Jephthah Sieg gegeben. Wenn die jetzt eine richtige Haltung gewesen wäre, die Ephraim mit, hätte sie gesagt, obwohl du ein Bastard bist nach jüdischen Begriffen, der Herr hat durch dich Sieg gegeben. Amen. Und hat uns Hochwohlgeborene zurückgesetzt. Amen. Und dann, wenn sie geistlich gewesen wären, wäre die Frage gekommen, warum hat der Herr nicht durch uns Sieg gegeben? Warum hat er uns zurückgesetzt? Und dann hätte der Geist Gottes zum Leben dieser Gläubigen reden können. Und dann wäre sie irgendwann auf Kapitel 1, Vers 29 gekommen. Da hätte ihnen Gott gesagt, weil du dort die Schlacht bereits verloren hast. So weit wäre es gekommen. Und das ist das, was wir neu brauchen. Diese gegenseitige, ich sag's mal, Demut, wo man sich dann letztendlich unterordnet und akzeptiert, dass Gott das letzte Wort hat. Und dann kann man auch Philipper 2, Vers 3 tun. Tut nichts aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst, indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des anderen. Wisst ihr, der geistliche Egoismus und der fromme Egoismus ist auch Egoismus. Das ist doch kein, weißt du, für einen Unterschied, ob ich besser sein will im geistlichen Bereich aus fleischlichen Gründen ihrer Berufungsfrage oder ob ich ein besser Auto will, mein Nachbar haben will, weißt du, noch für einen Unterschied, ich sehe keinen. Ob Auto oder Berufung, ist doch völlig wurscht. Ob ich reicher sein will wie mein Nachbar oder mehr Bekehrungen haben will wie mein Nachbar, das ist egal. Das gleiche Ecke. Gleich teuflisch, gleich fleischlich, gleich seelisch. Wisst ihr? Und das ist letztendlich, was die Gemeinde lernen muss, die Gesamtgemeinde Jesu, dass letztendlich sie nur ein Organismus ist, der unterm Haupt steht und dass das Haupt alles steuert. Wenn mein Hirn steuert letztendlich, ob ich meinen Finger bewege. Bin ich ein Finger, ein Glied am Leibe Jesu, dann steuert mich das Haupt, dann steuert mich Jesus und nicht ich. Und da muss man einfach lernen, Kolosser 3, 12,
geistlich zu denken und nicht mehr fleischlich. Zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertraget einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Das ist die Haltung, die her muss, geistlich. Und hätte Ephraim die Haltung gehabt, hätte es mit Leben können, ich sage ausdrücklich mit Leben können, dass Gott durch Jephtha Sieg gab. Gott gab durch den Bastard Sieg und nicht durch die Hochwohlgeborenen. Und das ist das, was die nicht ertragen haben, letztendlich. Und dort ist Fleisch dann eingesetzt. Apostelgeschichte 20, 19. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter Tränen und Anfechtungen. Das ist das, was wieder zurückkehren muss in die Gemeinde. Absolute Demut, absolute Unterordnung unter den Herrn. Und letztendlich geistliche Gesinnung und kein fleischliche mehr. Da man nicht mehr menschlich denkt, sondern geistlich. Wisst ihr, wenn jemand kommt und sagt, mit Abschlag geht's Hauptberg ab. Dass man dann nicht giftig antwortet von wegen, sondern dass man dann sagt, ernstlich, erklär mir, warum du das denkst. Wenn mir das dann jemand ernstlich erklärt, warum er das denkt, wenn ich das ernst nehme, dann gehe ich in mein Kämmerlein zum Herrn und sage, Herr, ist das so? Ist hier etwas? Ist eine Sache zwischen mir und dir? Ist eine Sache zwischen uns und dir? Das ist die geistliche Gesinnung. Ist aber das Problem ist, wie bei Ephraim, warum hast du nicht mich geholt? Ich hätte dir helfen können. Immer redlich gesagt, wenn es rum ist. Und ich habe es bewusst einmal auch in Gegenwart reingezogen, das Problem. Das ist ein Problem, das immer da ist. Bloß in der Abfallszeit blüht es dann noch. Gell? Und wenn du so nah guckst, dann geraten sie aneinander. Und das passiert genau auch geistlich. Dann geraten die zwei Gruppen aneinander. Also wenn ich sehe, was sich Brüder trennen, dann wird es mir anders. Und dann kriegst du das Schipole. Man sagt ja nicht immer sonst, das Schipole. Das Zünglein an der Waage, wegen dem du dich trinkst, wegen dem du dir die Schädel einschlägst. Und ich denke, da gibt es etwas ganz Wichtiges, Philipper 1, Vers 9, dass man einfach lernt, die Sache zu sehen, wie Gott sie sieht. Philipper 1, Vers 9. Und das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr reich werde. Jetzt steht im Griechischen in Vollerkenntnis und allem Empfindungsvermögen, damit ihr zu prüfen vermöget, worauf es ankommt. Das ist ein entscheidender Punkt. Dann gibt es kein Ephraim und kein Jephtha und kein Schipole, dann gibt es keinen Bruderkrieg und dann gibt es auch nicht dieses Zünglein an der Waage, wenn man lernt, worauf es ankommt. Es gibt Dinge, wo man sich absolut laut Bibel trennen muss. Das ist gar keine Frage, dort muss man sich trennen. Aber es gibt Dinge, wo man sich nicht trennen. Geht das? Das muss man ertragen, muss ich auseinandersetzen. Wenn ich selber, was die Gläubigen sich die Schädel einschlagen, dann muss ich sagen, wird es mir anders. Philipper 3, 15. So viele nun vollkommen oder erwachsen sind, so wollen wir auch so gesinnt sein. Wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur lasst uns, wozu wir auch gelangt sein mögen, nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Wir müssen dasselbe erstreben nach derselben Richtschnur. Dann ist auch Friede in der Gemeinde. Wisst ihr, heute ist es ganz umdreht. Zum Beispiel, was mir auffällt, heute gibt es Lieblingslehre in der Gemeinde. Da wird dann die Gemeinschaft gebrochen wegen ihrer Lieblingslehre. Aber die wahren geistlichen Probleme, die werden nicht erkannt. Ich sage es einmal einfach, um mich voll beliebt zu machen. Das ist relativ einfach. Ich habe Brüder, die brechen mir die Gemeinschaft, wenn ich lehre, dass ein Gläubiger verloren gehen kann. Ich habe bei dieselben Brüder über die Jahre, wenn sie zum diesem Dialog oder zur Diskussion kam, ich habe jetzt wieder einen Fall, habe ich angefordert, dann mögen sie mich widerlegen, dann werde ich in Demut meine Lehre ändern. Das können sie nicht. Sie tut es dann auch nicht. Dann wird die Gemeinschaft gebrochen. Aber die gleichen Leute sind wieder bereit, mit der größten Irrlehrer Gemeinschaft einzugehen. Da. Bricht für mich eine Welt zusammen. Ich muss sagen, Leute, habt ihr denn nicht begriffen? Das Schipole wäre dort, wo Götzendiener sind. Kinder Belials, wo Götzendienst streben, wo nicht gläubig sind. Dort haben wir uns abzusondern. Ist gar keine Frage. Wenn ich zum Beispiel einen Zinsprediger habe, wo falscher geistlicher Einfluss ist, dass dort Finsternis möchte letztendlich wirken, da kann ich nicht mit ihm zusammenarbeiten. Aus! Wenn ich einen ungläubigen Pfarrer habe, dann kann ich mit ihm nicht zusammenarbeiten. Wenn ich einen praktizierenden Jesuit oder so habe, der sich am Papst als letzte Institution verschrieben hat, dann kann ich nicht mit ihm zusammenarbeiten. Aber an der Frage, ob ein Gläubiger verloren gehen kann, die Gemeinschaft zu brechen, da hört bei mir der Spaß wirklich auf. Ich verstehe den Unterschied. An dem Punkt müssen wir das Wesentliche wesentlich sein lassen und sagen, die Bibel zeigt zwei Linien, aber sie lehrt im Prinzip, wenn man ganz nüchtern ist, die Lehre nicht. Dann wird die mit der behobenen Faust wird sie verteidigt, aber gleichzeitig kann man mit Leuten zusammenarbeiten. Es geht dann noch verdeckt, ich kriege dann Zusammenarbeitsmaterial und dann plötzlich sage ich, ja, ich glaube, ich kriege mich nicht, wer ist denn das? Jetzt bohrst du nach, wer das ist. Das ist ein konservativer Pfingstler. Man sagt, ja, Brüder, wie geht es? Der konservative Pfingstler ist jetzt plötzlich angenehm und die eigenen Brüder, die gleiche Richtung haben, nur wegen der Unverlierbarkeitslehre, sind die Bösen. So oft läuft das raus. Das ist absolut Ephraim in Reinkultur. Das ist Fleisch. Das ist Fleisch. Und das endet im Elend. Da geht es nämlich dann der Bruderkrieg. Und wenn ich dann auch siehst beim Jephtha, wenn man weitergeht, es ist halt so, der Jephtha hat dann 6 Jahre regiert. 6, die Zahl des Menschen. Wisst ihr, das ist das Brutale. Obwohl Gott manchmal Segen gibt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wie Erweckung geschieht, sagt es über die Werkzeuge gar nichts aus. Die können trotzdem wieder Jephtha von 6 geprägt sein. Letztendlich von der menschlichen Linie, vom Opfer seiner Tochter, vom falschen Gelübde, vom Streit mit Ephraim, das kann alles sein. Und trotzdem gibt Gott notfalls Segen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss man lernen bei fleischlich und bei geistlich. Segen ist keine Legitimation, dass was in Ordnung ist. Weil Gott erbarmt sich der Seelen. Der Maßstab, ob was in Ordnung ist, ist das geschriebene Wort Gottes. Aber wenn Gott zum Beispiel irgendjemand zum Glauben kommen lässt oder irgendjemand segnet oder irgendjemand richtig läuft, dann hat es überhaupt nichts zu sagen, dass die Beteiligten wegen dem letztendlich die Legitimierten von Gott sind. Das sagt überhaupt nichts. Der Gedanke ist der Bibel völlig fern. Wir müssen einfach lernen, dass Gott auch im Abfall Säge gibt, um der Seelen willen. Oder hilft aber nicht selber, oder? Wisst ihr, wo er kommt? Im Hebräerbrief als Glaubensheld. Keine Frage. Gott akzeptiert es, dass er durch solche Leute Sieg gab, aber er zeigt ganz klar durch sein Verhalten, dass er trotzdem nicht sauber war. Das ist brutal. Das müssen wir lernen. Da muss man lernen, sich an Gott zu halten. Wenn ihr nicht nämlich, überlegt euch mal, wenn sich jetzt jemand der Ephraim gehalten hat, und die anderen haben sich hier Jephtha gehalten. Was ist dann entstanden im Reich Gottes? 2 Denominationen, keine Frage, sonst stehe die Richtung. Was ist passiert, wenn sich jemand der Jephtha gehalten hat, der später enttäuscht wurde? Er hat gesehen, wie er seine Tochter umgebracht hat. Er hat letztendlich gesehen, wie er hier im Fleisch reagiert. Er hat gesehen, er ist von der Zahl 6 geprägt. Völlige Enttäuschung. Und so wird man enttäuscht von Menschen, wenn man sich an Menschen hält. Anstatt, dass man sich an Gott hält. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ich sage es euch ganz ehrlich. Ich habe mal einen Prediger gehabt, das war wunderbar, der hat gesagt, er mag es nicht, wenn man ihn in den Arm nimmt. Und ich bin daneben gestanden und habe gesagt, ja warum, das hat mich auch interessiert. Und er sagt, da weißt du, die mich so in den Arm nehmen, die gleichen sind so schnell da und packen mich in der Gurgel. Und ich denke, aber der übertreibt. Aber ich sage so ehrlich, wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Ich habe immer wieder Leute gehabt, die haben versucht, mich hochzujubeln und mir schön zu tun. Das sind genau die gleichen gewesen, die nach kurzer Zeit mit dem Messer stechen. Und zwar von hinten. Immer. Jahrelang erlebt. Ich habe schon Leute, wo ich gemerkt habe, dass sie anfangen zu lobhudeln. Ich habe sie dann rigoros blockt, habe gesagt, lieber im ersten Vierteljahr, wo wir uns kennen, sollst du an mir so enttäuscht werden, dass du mir aus dem Weg gehst und denkst, ich hätte geistlich die Pest, ich sei ein Aussätziger und sei der Übelste und der Böseste. Wenn wir dann Freunde werden, dann hält es. Aber wenn wir Freunde werden auf dem Jubel und hinterher enttäusche ich dich und du fängst dann an, mir das Messer hinter in der Rücke zu stecken, dann lieber gleich den Krach. Ich bin heute bereit, lieber gleich den Krach zu bringen. Ihr versteht was. Ich bin mal ganz ehrlich. Einfach um zu zeigen, das ist einfach etwas, was man wissen muss im Reiche Gottes. Ephraim, Jephtha, ist normal zum Stimmen. Aber jetzt kommt was Interessantes. Mitte drin in diesen Zuständen, nachdem die weg sind, gibt Gott weder Gericht noch Erweckung. Und das ist etwas, was man auch lernen muss. Gott gibt manchmal Zeiten der geistlichen Normalität, der geistlichen Ruhe, wo alles ruhig ist, wo nichts Besonderes passiert, nichts Schlimmes, aber auch nichts Spektakuläres. Aber das sagt nichts. Vers 8 bis 15 zeigt eine ganz wunderbar liebliche Zeit der Ruhe, der Sicherheit, wo die Gemeinde Ruhe hatte. Aber Kapitel 13, Vers 1 war der Hintergrund. Sie taten, was böse war vor dem Herrn. Das heißt, da hatte ich nichts besser als die Zustände. Da war der Jephtha gleich übel, da war die Ephraim mit der gleich übel, da war Israel gleich übel. Und trotzdem gab Gott durch ein paar unscheinbare geistliche Männer gab er Ruhe. Und wir müssen lernen, dass die Ruhephase nicht die Legitimation ist, dass alles in Ordnung ist. Das ist mir wichtig. Nicht, wenn was passiert, das Erweckungscharakter hat, ist alles in Ordnung. Nicht, wenn es ruhig ist, ist alles in Ordnung. Nicht, wenn scheinbar alles kaputt geht, ist dann eben nicht in Ordnung. Es kann sogar in Ordnung sein, wenn alles kaputt geht. In Erweckungszeiten. Das ist immer eine Frage zwischen mir und Gott. Herr, was ist los? Ich habe es euch ja schon mal erzählt. Als 1937 die Brüderbewegung sich das Dritte Reich verkauft hat an den Hitler, sind ein paar Brüder aufgestanden und haben das erkannt und haben rigoros Nein gesagt. Wisst ihr, was passiert ist? Man hat ihnen die Versammlungen geschlossen. Sie sind in den Untergrund gegangen als Aussätzige gemieden. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Der Herr hat uns die Versammlungen weggenommen, nicht der Hitler. Der Herr hat uns die Versammlungen weggenommen. Lasst uns Buße tun und in uns gehe. Warum? Das war die richtige Haltung. Wenn ihr dann am Schluss, wo das Dritte Reich rum war, seht, was geistliche Substanz übrig geblieben ist, dann waren halt zwei Gruppen, wo die eine immer noch geistlich, sagen wir mal, einen sehr klaren Stand hatte, die andere war alles Wischiwaschi. Alles durcheinander, alles letztendlich Kompromiss. Und das ist der große Unterschied, geistlich. Wir müssen lernen zu fragen, Herr, bist es du? Und zu sagen, Herr, was ist los? Und jetzt kommt die Ruhephase. Die gibt's auch. Und oft ist so, zwischen dem Jephtha und zwischen dem Simson ist oft eine Ruhephase. Aber du weißt nicht, was kommt. Wenn man sagt, guck, da ist ein Mann, der heißt Ibzan. Ibzan heißt beweglich, munter. In 1. Samuel 14, 29 steht, das Wort Gottes munter macht. Es kann auch manchmal sein, dass da geistlich eine ganz muntere Situation ist, wo man sogar am Wort Gottes Freude hat, wo alles normal läuft. Aber, Geschwister, der Sauerteig, der jahrelang durch Kompromisse unter der Oberfläche geschwelt hat, der ist da. Man darf sich dadurch nicht täuschen lassen. Man darf sich ja nicht täuschen, wenn eine Zeit lang etwas gut läuft. Das sagt gar nichts. Wie ich weiß, dass ich wurde immer geschimpft, weil ich oft, wenn Begeisterung oder was ich sage, warten. Wartet. Wartet ein halbes Jahr, wartet ein Jahr, wartet zwei Jahre, ich werde es sehen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es kommt. Ich habe es bei Liebe Zell zum Beispiel gesehen, dass da was gibt. Du musst nur warten. Wisst ihr, wo ich das erste Mal gesagt habe, Liebe Zell kippte, was denkt ihr, was man mir erzählt hat? Wo ich das erste Mal gesagt habe, vor einem Jahr ungefähr, die Brüderbewegung wird kippen. Was denkt ihr, was mir die Brüder erzählen? Die kommen dann und sagen, du bist aber ein lieber Bruder, dass du sagst, die Brüderbewegung kippt. Was denkt ihr, was die mir erzählen? Du siehst Symptome, wo du siehst, dass Bewegungen kippen. Hier bei Ibzan, Wort Gottes, ist alles ruhig. Er kommt von Bethlehem, das heißt Brothaus, das Brot des Lebens, der Herr Jesus. Das heißt, da ist eine relativ geistliche Linie. Das ist eine schöne Linie. Der Ibzan ist ein positiver Mann. Der kommt vom Brothaus, der verkündigt Jesus Christus, der hat das Wort Gottes. Er hat 30 Söhne, 30 Töchter, hat er aus seinem Haus entlassen. Und man kann so sagen, Schwiegertöchter, ich hätte auch Schwiegersöhne hinschreiben können. Er ist 6 mal 5. 5 die Zahl der Gnade, 6 die Zahl des Sünders. Das heißt, da war eine Zeit der Gnade durch diesen Ibzan. Gott gibt eine Ruhephase, da war nichts Spektakuläres, aber es war Gnade. Da war einfach Gnade vom Wort Gottes her, von der Speise, die Gläubigen sind gesättigt worden. Sie haben gesagt, es ist alles in Ordnung. Und er hat Israel 7 Jahre gerichtet, die Zahl Gottes, nicht 6 wie der Jephtha. Die Zahl des Menschen. Da war eine gottgewollte, gottgemäße Ruhephase für Israel.
Aber nochmals, Geschwister, da war eine Phase der Normalität. Aber diese Phase der Normalität hat nicht verhindert, dass mit Simson die Bösartigkeit wieder aufbricht. Die war da, unter der Oberfläche. Das ist ein Riesenproblem. Gott gibt eine zweite Phase. Es kommt ein Elon, ein Zebulonitter. Elon heißt starker Baum. Da war geistlich eine starke Phase. 1. Korinther 16, 13 sagt er, seid stark, seid männlich, seid geistlich gut. 2. Timotheus 2, 1, erstarket. Das heißt, da war eine Phase, wo man nach außen hin sogar gesagt hat, das ist eigentlich geistlich gut, das ist stark. Zebulonitter, Zebulon bedeutet Wohnung. Das sind Leute, die waren nach außen hin stark, waren in der Ruhe in Christo. Das kann bei uns auch passieren. Trotzdem sind wir im Abfall der Christenheit. Es kann schlagartig, wenn Gott die Hand zurückbricht, kann es auch in unserer Gemeinde passieren, wie beim Watchmen nie, in der kleinen Herde, das Kapitel 13, Vers 1 aufbricht, dass es ausbricht, die Seuche. Ich kann doch nicht in die Herzen reingucken. Du musst aber jeden Prediger, du musst aufpassen. Du musst auch bei mir aufpassen, ist doch klar. Du weißt doch nie, wenn der abfällt. Wo gibt es denn die Garantie, dass jemand nicht abfällt, der drin sitzt? Du musst aufpassen. Ist doch keine Frage. Selbst wenn ein Elon da ist, wenn ein Ibzan da ist, wenn Ruhe da ist, wenn die Ruhe in Christus verkündigt wird, wenn Wohnung gemacht wird, wenn eine Gemeinde wirklich sich stabilisiert und zur Ruhe kommt, warten. Man muss nur warten. 10. Der hat 10 Jahre gedient. 10 heißt 5 plus 5, das ist die Zahl der Gnade und der Verantwortung. Da waren jetzt wirklich Gläubige, die haben die Verantwortung wahrgenommen, die haben ihre Berufung angetreten, die haben gelebt und haben Gott gedient. Das war eine Zwischenphase, die hat funktioniert. Aber wisst ihr, was nicht weg war? Der ganze Sauerteig der Kompromisse, die vorher für Israel gemacht waren, die war halt da. Und damit siehst du etwas, dass Gott aus Segenszeiten gibt, wirklich Segenszeiten, das kannst du auch eine Kirchgeschichte studiere, er gibt Segenszeiten, obwohl bereits der Wurm in der Wurzel drin ist. Das ist die Gnade Gottes, die mit den Menschen Erbarmer hat, die nochmal Gnade gibt, obwohl von der Wurzel her könnt ihr es gar nicht mehr. Dann der letzte heißt Abtun. Es heißt dienstbar. 1. Petrus 2, 4, sie dienten Gott. Es kann sogar sein, dass in so einer Ruhephase Gott wirklich gedient wird. Er war ein Sohn Hillels. Hill, das heißt, er lobt und rühmt. Da war sogar eine Bewegung, die war dankbar gegen Gott, die war irgendwo auch anbetend, die hat Gott wirklich gedient. Peratoniter heißt fürstlich. Das heißt, das waren Leute, die haben Sieg über Sünde gehabt. Das ist alles möglich, ihre Ruhephase. Aber Geschwister, wir dürfen uns doch nicht täuschen lassen, wenn auch außen hin jetzt alles glatt läuft. Das sagt nicht, dass die unter der Oberschicht liegende, ich sage es einmal, untere Schicht, nicht faul ist. Wisst ihr, nachhaltig will ich sehen, dass es sauber ist. Nicht kurzfristig. Es wird rauskommen, ist keine Frage. Der hatte 40 Söhne, 5 mal 8 ist Neuschöpfung. 5 Gnade, 8 Neuschöpfung. Und das ist das, was deine Sora-Phase gut läuft. Wenn die Prüfung dazu führt, dass Neuschöpfung durch Gnade geschieht, die Zahl 40, dann ist gut. Und er wiederum hat 30 Enkel, 6 mal 5, also die Gnade bricht durch. Er hat die Rede durch 70 Eselfülle, 2 mal 5 mal 7. 2 Gemeinschaft, 5 Gnade, 7, letztendlich die Zahl Gottes. Das heißt, da ist Gemeinschaft, da ist Gnade, da ist ein gottgemäßes Opfer, das sieht man diesem Esel, 2. Mose 13, 13, stellvertretendes Opfer. Das ist eigentlich alles da. Ich wüsste, das ist alles da. Wenn ich Vers 8 bis 15 liest, hätte ich sagen können, wunderbar. Schöner kann es nicht sein. Ibzan, Elon, Abdon. Eine wunderbare Zeit der Gnade für Israel. Eine wunderbare Zeit. Die Gemeinde ist doch gesegnet. Und er regiert auch nur 8 Jahre. 8, die Zahl der Neuschöpfung. Das ist, hat Gott Neues getan in Israel. Wunderbar, ihre strahlende Art und Weise. Aber Geschwister, der ganze Dreck, den Israel angesammelt hat, von Richter 1 bis Richter 12, der ist trotzdem da. Ist unter der Oberfläche ist das Brutale. Und der bricht dann aus, Kapitel 13, schlagartig. Und da gibt Gott nochmals Gnade durch einen vollkommen fleischlichen Mann, durch den Simson.
Und dann ist der Point of No Return erreicht. Dann sehen wir etwas Furchtbares. Dann lässt Gott sie laufen. Dann gibt er sie dahin. Und dann bricht das, was die ganze Zeit da war, so brutal und so schlagartig aus. Und dann gibt es keine Erweckung mehr. Dann geht es wirklich ins Gericht bis zum Schluss, bis zum totalen Zerbruch, bis zur fasten Vernichtung dieser ganzen, bis zur Vernichtung von einem ganzen Stamm, muss man sich vorstellen. Und Benjamin war ein hochwohlgeborener Stamm. Es waren nicht die Daniter, das sind immer die Verführer, sondern es waren die Benjaminiter, es waren die normale Gläubige, die geschädigt wurden in der ganzen Sache. Wenn du das anguckst, dann lernst du aus dem Richterbuch was Furchtbares. Ich habe etwas Furchtbares. Gott lässt es zu, dass in Abfallsphasen Erweckungen geschehen. Sind wir ganz klar. Gott lässt es zu, dass in Abfallsphasen Ruhephasen eingeschoben werden, wo Gläubige ganz normal arbeiten können, dass du denkst, es ist alles in Ordnung. Und jetzt lernen wir aus dem, dass man eben nicht messen darf, geistlich, nach dem, was hier an Erfolg geschieht oder an Normalität sich abspielt, sondern man muss hinter die Kulisse gucken. Jemand mit geistlicher Auge hätte gesehen, dass der Jephtha falsch liegt und dass das eine Linie ist, wo nur durch die Gnade Gottes ein Sieg kam. Der Jephtha liegt aber schief, da ist Sauerteig. Er hätte sehen müssen, die Ephraimiter liegen völlig schief, Sauerteig. Jetzt sagen wir es selbst, wenn dann ein Ibzan kommt, wenn ein Elon und ein Abdon kommt, hätte ein geistlich Gesinnter sagen müssen, trotz dieser Segensphase Gottes, trotz dieser Ruhephase, was ist denn mit diesem Sauerteig? Wo ist er? Wo ist er? Der muss raus, der muss weg. Und ich habe festgestellt, dass man oft in Segenszeit oder Gemeinde, was bei mir so, Brüder kamen zu mir, haben gesagt, Kalama, das ist Sauerteig. Habe ich gesagt, läuft doch gut. Und habe begonnen, nach den Ruhephasen, nach den Erweckungsphasen zu messen. Und wenn dann der Sauerteig ausbrach, war es zu spät. Ich bin dann da gestanden und habe hinterher gesagt, ich bin ein Narr. Ich hätte es wissen müssen, dass da ein Sauerteig ist. Und da lernst du geistlich etwas. Ich möchte es zum Schluss noch lesen. Ich habe es nicht auf dem Zettel, aber es ist ein wichtiger Punkt. In 1. Korinther 5 handelt die Bibel massiv Sauerteig ab. Sie sagt hier, letztendlich, ich lese 1. Korinther 5, Vers 6 und dann am Schluss nochmal, euer Rühmen ist nicht fein, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fäget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Gleich wie ihr ja ungesäuert seid, Vers 13, tut das Böse aus eurer Mitte hinweg. Das heißt, wir müssen lernen als Gläubige, das Sauerteig hinweg zu tun und uns nicht blenden zu lassen durch zeitweise Segensströme. Weil selbst wenn Gott eine Segenslinie gibt, wie hier durch diese drei Männer, kann es sein, dass der Sauerteig, wenn die drei tot sind, wenn die Gnadezeit wieder rum ist, dass zum neuen Ausbruch kommt, dann kommt es zur Katastrophe. Wisst ihr, ich habe mich sehr viel mit der Erweckung beschäftigt, auch 1900 und die Jahrhundertwende, wie es da so weit kam. Dass hinterher die Pfingstbewegung alles kaputt gemacht hat. Es war nicht nur die Pfingstbewegung, sondern in der Gemeinschaftsbewegung selber war der Wurm drinne. Dort ist eigentlich letztendlich die gesamte Entwicklung schon vorprogrammiert gewesen. Es war nur eine Frage der Zeit bis zum Ausbruch gekommen. Wenn du Auge dafür hattest, hast du gesehen, lass mal das Bücher, wer das Buch in der Bücherei, das heißt, deine Bewegung bricht sich Bahn. Da siehst du, da war der Wurm drin, vor Anfang an. Taufwiedergeburt, Kindertaufe, alles da. Und dann wunderst du dich, dass dann zur Explosion kommt. Aber die waren erweckt. Da gab es Erweckung. Und sobald wir sagen, es ist ja Erweckung, es ist ja Ruhe, es ist ja Ruhephase, es ist alles in Ordnung, sind wir schon auf dem absteigenden Ast. Wir müssen gucken, ob Sauerteig da ist. Wir müssen den ausräumen, rigoros, um Gott zu dienen. Das lernt der Richter. Nämlich auch die Erweckung unter Simson. Die hat kein Bestand. Kostet Simson das Leben. Und die Gemeinde wird in keinster Weise gereinigt, wird in keinster Weise wieder aufgeforstet, sondern die geht den Bach runter. Und das Ende ist das totale Drama. Und dann liegt Israel im Boden, wie es noch nie im Boden gelegen ist. Wisst ihr, was der Schlusssatz ist? Ich greife es nochmal vor, wir kommen drauf, so Gott will. Der Schlusssatz vom Buch Richter lautet, zu jener Zeit war kein König in Israel, jedermann tat, was ihn recht dünkte. Das ist das Ende. Jeder tut, was er denkt. Und so weit kommst du dann. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du dein Wort so
schonungslos und so offen einfach anzeigst, was letztendlich geistlich passieren kann. Und gib uns einfach Gnade in der Endzeit, dass wir erkennen, dass Fleisch gefährlich ist und dass wir letztendlich nach geistlichen Prinzipien handeln müssen, in der Gemeinde als auch in unserem eigenen Leben. Lass uns nicht sein wie Ephraim, lass uns auch nicht sein letztendlich wie Jephthah, sondern lass uns geistlich gesinnt sein und dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Und wenn du uns ins finstere Tal führst oder wenn du uns in die Dürre führst, in die Wüste, dann lass uns wie ein David demütig genug sein zu fragen, hast du es, Herr, letztendlich befohlen? Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen.